zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, liebe Frau Dr. Schilling, lieber Rabbiner Radbeil, lieber Avraham, liebe Freundinnen und Freunde, wenn ich darf, liebe Kameradinnen und Kameraden, das waren viele gute Gründe, warum ich unbedingt kommen wollte, aber ausschlaggebend, lieber Avraham, war deine Anfrage auch, denn Sie haben heute einen Rabbiner hier zu Gast, der sich als Gelehrter wirklich auch einen Namen schon gemacht hat, und ich kann empfehlen, zum Beispiel seinen Artikel über die Chavuta, aramäisch Freundschaft, über die Dialogtechnik in der jüdischen Tradition, ein kurzer und unglaublich dichter Text. Und ich habe auf der Hinfahrt hierher mal den Versuch gemacht und habe mich mit Perplexity AI, mit künstlicher Intelligenz, über Chavuta und deinen Artikel unterhalten. Und das war toll. Also da findet man schon jede Menge. Also vielen Dank für deine geistige Arbeit. Ich komme gerade aus Mainz. Wir hatten dort die Bund-Länder-Konferenz der Antisemitismus-Beauftragten. Also einen herzlichen Gruß auch von Ludwig Spänle, in meinem bayerischen Amtskollegen. Er wusste natürlich, dass ich herkomme. Wir genehmigen uns das immer gegenseitig und hat sich sehr gefreut. Und einige werden es vielleicht wissen, die Schumstätte, das war tatsächlich die Wurzel des aschkenasischen Judentums. Also die Schumstätte, das ist Speyer, Spira, das ist Worms, Warmeisa, und das ist Mainz, Magenza. Und daraus bildeten sich die Schumstädte, und das aschkenasische Judentum, da sagt man also das deutschsprachige, mitteleuropäische, das geht dann bis in die Ukraine. Und wir haben ja heute auch Geistlichkeit, auch katholische Geistlichkeit aus der Ukraine da. Ich habe vorher gesehen, ukrainisch-katholische Kollegen, ja genau, also wunderbar. Ökumene ist auch da und eine gute Gelegenheit, auch dem tapferen ukrainischen Volk Dank und Anerkennung auszusprechen. Sie verteidigen und wir verteidigen gemeinsam Europa. Aschkenas, wir haben ja auch katholische Geistliche hier, kann ich schon mal fragen, Aschkenas, wo finden wir denn den? Was ist denn das für eine Bezeichnung? Ich verrate schon mal so viel, es wird heute viel um Namen gehen. Hat jemand eine Ahnung, jetzt nicht der Rabbiner natürlich, der weiß es, aber hat jemand eine Ahnung, wo wir den Aschkenas finden? Das ist doch immer, ja? Fast, das wären die Sephardim, das sind die anderen, genau. Also genau, es gibt in Spanien die Sephardim und wir haben die Aschkenasim. Aschkenas ist ein Name aus der Bibel. Das ist ein Enkel von Jafet und er wird in der jüdischen Tradition als Urahn auch des Deutschen und der Deutschen bezeichnet. Das Jiddische, das Judendeutsch ist hier im süddeutschen Raum entstanden. Man merkt es noch an der Endung le, ja, das haben sie im Österreichischen, das haben sie natürlich im Schwäbischen, ja, Bubele, Mamele, Häusle, Ländle. Das heißt, da haben sie tatsächlich eine ganz alte gemeinsame Tradition, die sehr, sehr lang gewachsen ist, auch in den Schumstätten und dann unter Druck geraten ist. Wir befinden uns hier im EUSALP-Alpenraum, in der Gebirgsregion. Sie sind ja das Kommando Süd. Und das brauche ich Ihnen als Militärs natürlich nicht sagen, dass Geografie eine enorme Bedeutung hat. Wenn Sie Regionen haben, die von Bergen und Tälern geprägt sind, dann haben Sie dort automatisch eine ganz starke Tradition von Föderalismus und Vielfalt, eine Vielfalt von Sprachen, von Dialekten, von Religionen. Denken Sie zum Beispiel an die Schweiz. Und das ist mir sehr aufgefallen, die Ähnlichkeit auch gerade im Irak. Ich habe 2015/16 das Sonderkontingent des Landes Baden-Württemberg leiten dürfen. Wir haben 1.100 jesidische Frauen und Kinder evakuiert aus dem Kriegsgebiet. Dort eben in Kurdistan, in der Region, ist es ganz ähnlich, eine Gebirgsregion, eine große Vielfalt an Sprachen, Religionen, Traditionen, die sich dort gebildet hat. In den Flussebenen, Berlin, Bagdad, London, Washington und so weiter, haben sie dagegen eher zentrale, autoritäre, zentralistische Systeme. Es ist schlicht und ergreifend so, dass die Flüsse und Ufer, die geben unfassbare Möglichkeiten zu Handel und Austausch, aber man braucht auch den Schutz vor Piraten und Überfällen. Sie haben also bis heute einen tiefen Eindruck von Geografie auf die politische und auch religiöse Kultur. Positiv gesehen also sind wir hier im Süden in einer Region auf der Welt, mit einer Rekordquote an Parlamenten und demokratischen Traditionen. Sie hatten gerade hier in Bayern die Kommunalwahl. Wir hatten gerade die Landtagswahl in Baden-Württemberg. In der Schweiz war jetzt am Sonntag ebenfalls Volksabstimmungstag. 4 Volksabstimmungen an einem Tag. Es gibt wirklich nirgendwo auf der Welt so viele Parlamente wie im EU-Alpenraum. Aber, das muss ich leider auch sagen, es ist auch eine Hochburg des Antisemitismus. Zum Beispiel die allererste Schweizer Volksabstimmung war tatsächlich damals, man hat es gerade eingeführt, Ende des 19. Jahrhunderts, gegen das jüdische Schächten. Das war gleich die allererste Volksabstimmung, wo man quasi Juden verboten hat, sie nach religiösem Ritus zu schlachten, war leider auch erfolgreich. Und wir haben dann zum Beispiel den Austrofaschismus in Österreich, den Nationalsozialismus, Nürnberg, der erste Putschversuch in München dann natürlich auch die Machtergreifung nach Berlin. Wir haben Querdenken, was leider in Stuttgart entstanden ist, also direkt bei mir, da können Sie sich vorstellen, was da los war in der Zeit. Verwirrte Anrufe aus Singapur, was ist denn los? Wir dachten, bei euch ist Heidi, aber plötzlich will sich niemand impfen lassen. Das war erstmal für Menschen von außerhalb ganz schwierig nachzuvollziehen, warum ausgerechnet in wohlhabenden süddeutschen Regionen sich der Verschwörungsglauben so stark ausbreitete. Antisemitismus, einige werden es vielleicht verfolgt haben, Xavier Naidoo, ja, einer der Söhne Mannheims, der ja da schon damals schon eskaliert ist in der Covid-19-Pandemie. Wird erklären, wo das herkommt, dieser Antisemitismus. Und er hat ja dann erklärt, er wolle jetzt nicht mehr antisemitisch sein. Und ich hatte damals gesagt, ich hoffe, er meint das ernst, weil dieser Weg wird kein leichter sein. Er ist ihn ja dann auch nicht wirklich gegangen und hat jetzt wieder eskaliert. Und da sehen Sie schon so ein bisschen das Rätsel. Was ist das eigentlich? Der 7. Oktober 2023, Israel wird angegriffen, die Hamas überrascht die israelische Armee, sie töten Menschen, Zivilisten, sexualisierte Gewalt gegen Frauen und trotzdem eskalieren Antisemiten gegen die Republik Israel. Übrigens bei uns in Baden-Württemberg haben wir sogar einen ersten krassen Fall gehabt, was die Wissenschaft Antisemitismus ohne Juden nennt. Da wurde nämlich eine evangelische Kirchengemeinde angegriffen in Langenau. Und zwar noch bevor Israel überhaupt einmarschiert war im Gazastreifen. Über ein Jahr lang, anderthalb Jahre lang, wird eine evangelische Kirchengemeinde, eine Pfarrfamilie angegriffen, antisemitisch. Wir mussten da mehrfach eingreifen, bis endlich Polizei und Justiz so tätig geworden sind, dass sie die Kirchengemeinde und die Pfarrfamilie schützen konnten. Und man nennt das Antisemitismus ohne Juden. Es gibt in Langenau keine jüdische Gemeinde. Und diesen gleichen Antisemitismus ohne Juden, den hatte ich auch im Irak erlebt. Der Irak hatte uralte jüdische Gemeinden. Die waren noch viel älter als das Judentum in Deutschland. Ja, wir haben, wenn Sie sich erinnern, vor kurzem 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert begangen. Das Judentum im Irak, das arabische Judentum im Süden, das kurdische Judentum im Norden, war noch mal fast 1000 Jahre älter. Das geht zurück auf die Deportation nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Damals wurden Juden verschleppt in das damalige, nach Babylon und in den heutigen Irak, in diese Region. Und bis ins 20. Jahrhundert haben wir ein blühendes Judentum dort. Zum Beispiel eine der ersten Rabbinerinnen, Arsanat Barzani, eine Schulleiterin, eine große Gelehrte, war Kurdin, kurdische Jüdin. Und Sie können mir glauben, viele Kurdinnen und Kurden wissen das auch noch. Die sagen damals, als wir zusammengelebt haben, die ganze Vielfalt der Religionen ging es uns besser. Und Barzani übrigens, einigen werden das wissen, das ist auch der Name eines kurdischen Präsidenten. Das ist tatsächlich ein berühmter Stammesname. Also man hatte damals, man gehörte Stämmen an, zu denen noch verschiedene Religionen gezählt haben. Also eine ganz, ganz alte Tradition. Und im 20. Jahrhundert wird die vernichtet. Großmufti al-Husseini, ein Verbündeter von Adolf Hitler, greift mit den Farhud-Pogromen 1941 die Juden in Bagdad an und dann später Saddam Hussein setzt die Angriffe, die Vertreibungen fort und insgesamt werden 140.000 Jüdinnen und Juden aus dem Irak vertrieben und die Hälfte etwa geht nach Israel, die andere Hälfte nach Europa und Nordamerika. Und heute gibt es kein Judentum mehr im Irak, keine jüdischen Gemeinden mehr im Irak. Es gibt aber immer noch den Antisemitismus und das war dann auch der Grund, warum ich da gemerkt habe, huch, da läuft doch was schief im Irak, weil mir teilweise sogar unsere Verbündeten, also kurdische, turkmenische, arabische Verbündete, ich musste ja mit ganz vielen Leuten dort Kaffee und Tee trinken und wenn man Christ ist, dann muss man auch dann werden auch immer die harten Getränke aufgefahren und ich dachte mir, alles ist besser als aufeinander zu schießen da waren dann ganz viele Gespräche, wo man gesagt hat, aber Herr Dr. Blume, Sie sind doch Doktor. Es weiß doch jeder, dass am 11. September 2001 alle Juden das World Trade Center verlassen haben, bevor die Flugzeuge eingeschlagen sind. Oder es weiß doch jeder, dass der sogenannte Islamische Staat, dass das der Mossad ist, der israelische Geheimdienst, und dass der al-Baghdadi, dieser selbsternannte Kalif des Islamischen Staates, das sei Shimon Elliott, ein jüdischer CIA-Agent. Also das sei gar kein Muslim, kein Araber. Das ist in der arabischen Welt vor allem ein ganz weit verbreiteter Verschwörungsmythos, dass also auch der Islamische Staat, der Daesh, eigentlich gar nicht muslimisch, sondern jüdisch wäre, eine jüdische Verschwörung. Also Sie sehen, da bin ich damit direkt konfrontiert worden und ich habe auch hier in Deutschland jetzt noch 4-mal vor Gericht ausgesagt gegen Angehörige des sogenannten Islamischen Staates vor Gericht, auch hier in München bei einem der großen Prozesse vor dem Oberlandesgericht. Und deswegen vielen Dank auch für die Solidarität. Ich bin ja in diesen Tagen auch wieder digital angegriffen worden, aber ich habe mir gesagt, also wenn ich im Irak keine Angst hatte vor irgendwelchen Hatern, dann fange ich in Süddeutschland gar nicht damit an. Also dann machen wir einfach weiter. Aber es tut mir natürlich trotzdem leid, wenn Sie Hate-Mails abbekommen. Also Sie sehen, das Thema Antisemitismus ist tief in die Geschichte der Kulturen und Religionen eingeschrieben und ich möchte heute mit Ihnen herausarbeiten, woran das liegt. Geht nämlich auch weiter. Also nach dem Zurückschlagen des sogenannten Islamischen Staates, nach dem erfolgreichen, ja, mittelmäßig erfolgreichen Schlag, inzwischen ist der IS wieder aktiv, hat das irakische Parlament beschlossen, bei Todesstrafe seien alle Kontakte zu Israel verboten. Darauf steht im Irak die Todesstrafe. Und das richtet sich vor allem auch wiederum gegen die Kurden, denen man vorwirft, sie könnten immer noch viel zu gut mit den jüdischen Menschen. Also wo kommt das her? Was ist, wenn Sie in einen Einsatz gehen oder in Ihrer eigenen Einheit mit Antisemitismus zu tun haben? Woher kommt diese Obsession, dass selbst nach dem Angriff des 7. Oktober oder jetzt nach Veröffentlichung der Epstein-Files, ja, ein Xavier Naidoo losgeht und sagt, die Epstein-Files interessieren mich gar nicht, sondern eigentlich ginge es darum, dass Babys und Menschen gefressen würden und dass auf Lais Gewürzchips embryonales Gewürz aufgebracht sei. Ich denke mir das wirklich nicht aus. Das ist sozusagen, das hat er wirklich gesagt. Ich sehe das immer, wenn die Podcast-Zugriffe zunehmen, dann, oh je, viele Suchanfragen, Xavier Naidoo, was hat er wieder gemacht? Dann merken wir sozusagen, da ist wieder was im Busch. Und ich kann Ihnen schon eines verraten, es ist tatsächlich so, dass der Antisemitismus ein extremer Dualismus ist. Das heißt, Jüdinnen und Juden werden als Superverschwörer gedacht. Und dann kann es nicht sein, dass sie überrascht werden. Es ist also für einen Antisemiten, für eine Antisemitin undenkbar, dass die israelische Armee wirklich überrascht war. Sondern in deren Denken muss es so gewesen sein, dass das entweder zugelassen wurde, damit man dann in Gaza einmarschieren kann, oder aber, dass es sogar gestaged war, gar nicht echt stattgefunden hat. Und dann haben sie mit Menschen zu tun, die also gleichzeitig den vermeintlichen Sieg der Hamas bejubeln und gleichzeitig aber leugnen, was überhaupt passiert ist. Oder sie haben mit Leuten zu tun, die einerseits auf Juden schimpfen, aber dann sagen, bei den Epstein-Files, eine rechtsstaatliche Aufklärung kann ja gar nicht gelingen. Die eigentliche Verschwörung müsste dahinter sein. Entweder war Epstein nur ein ganz niedriger oder er lebt noch. Das ist gerade der Verschwörungsmythos, der kommt, weil es könnte ja nicht sein, dass er tatsächlich vor Gericht kam, dass er tatsächlich im Gefängnis war und dass er tatsächlich ums Leben gekommen ist. Also Antisemitismus ist ein enorm obsessives Denken. Und ich möchte Ihnen erklären, wo das herkommt. Fangen wir also an beim Begriff Antisemitismus selbst. Da haben wir jetzt wieder einen Namen in der Mitte, nämlich den Sem. Hat jemand eine Ahnung, wo wir den Sem finden? Den Aschkenas habe ich schon verraten, der stammt aus der Bibel. Wo finden wir denn den Sem? Ah, einige lächeln schon. Ja.
Auch aus der Bibel.
Auch aus der Bibel, genau.
Das ist ein Sohn von Jakob, also von Israel.
Fast. Es ist ein Sohn von einer ganz berühmten Figur. Zwei Brüder hat er noch. Ham und Japhet sind die beiden, genau, Brüder. Und wer war der Vater? Ich helfe ihm. Noah. Noah hat laut der Bibel drei Söhne, Shem, Ham und Japhet. Und das ist übrigens auch der Grund, wir sind jetzt lange befreundet und ich kann sagen, Rabbi Abraham hat niemals versucht, mich zu bekehren, weil das muss er gar nicht. Nach jüdischem Glauben sind wir alle Kinder Noahs. Wir alle sind Kinder Noahs. Der erste Gottesbund des Regenbogens gilt für alle. Ja, also der Regenbogen ist nicht irgendwie 20. Jahrhundert und queer oder so oder Zirkuszelt, sondern der ist biblisch. Es ist das erste Symbol eines Gottesbundes mit allem Leben und mit allen Menschen. Und da haben wir schon im Talmud die Diskussion darüber, was das bedeutet. Und das ist heute nicht das Thema, deswegen kürze ich es ab. Wenn Sie die 7 noachidischen Gebote einhalten, und die sind im Christentum oder auch in einem recht verstandenen Islam, in einem gut verstandenen Humanismus drinnen, dann können Sie Anteil haben an der kommenden Welt. Wenn Sie also zu Rabbi Radbil gehen und sagen, Sie wollen konvertieren zum Judentum, wird er Ihnen sagen, das ist zwar grundsätzlich möglich, aber es ist nicht zwingend notwendig. Sie können sich auf den Weg Noahs, die 7 Gebote, die Gebote Noahs einhalten und in die gleiche kommende Welt kommen wie jüdische Menschen auch. 613 Gebote im Mosaischen Bund, 7 Gebote im Noachidischen Bund, wähle weise. Ja, also es ist, und deswegen muss das Judentum sozusagen nach dem eigenen Selbstverständnis nicht missionieren. Es ist kein Zwang, dass man sagt, ich mag den, deswegen muss der jüdisch werden oder muss die jüdisch werden, sondern wir sind alle Kinder Noahs. Und der Shem, das ist tatsächlich der hebräische Name für Name, also der Name heißt Name und der wird auch tatsächlich da nur einmal vergeben. Und dieser Shem, so heißt es im Talmud, das ist der erste Gründer einer Schule. Shem ist der erste Gründer einer Schule. Und nach dem Talmud haben bei ihm alle Menschen, die das wollten, konnten bei ihm lesen und schreiben lernen. Darunter Abraham selbst und auch sein Sklave Eliezer. Denn jetzt, zum ersten Mal in der Geschichte, wird Bildung nicht mehr vom Stand abhängig. Das Judentum war die erste Religion der Alphabetisierung. Wenn Sie das einmal verstanden haben, verspreche ich Ihnen, verstehen Sie auch den Antisemitismus. Das Judentum war die erste Religion der Alphabetisierung. Jede rabbinisch-koschere Tora-Rolle, wenn Sie nach Konstanz gehen, wenn Sie nach München hier, Sie haben ja mehrere Synagogen, wenn Sie eine der Synagogen hier besuchen, in jeder Stadt, überall auf der Welt, hat eine rabbinisch-koschere Tora-Rolle 304.805 von Hand geschriebene Alphabetbuchstaben. Das begann mit dem Judentum, nämlich das Lesen und Schreiben in Alphabetschrift. Im 18. Jahrhundert übrigens tatsächlich vor Christus auf dem Sinai, interessanterweise wirklich auf dem Sinai, haben wir die sogenannte proto-sinaitische Alphabetschrift. Unter 30 Buchstaben und Sie können alle Sprachen der Welt in Alphabetschrift ausdrucken. Stellen Sie sich vor, Sie müssten noch ein Schriftsystem lernen, das ist das Schöne an Religionswissenschaft, man darf sich da überall rein nörden, ja? Babylonische Keilschriften, chinesische Schriften, ägyptische Hieroglyphen, aus denen über eine Zwischenform dann die Alphabetschrift entstanden ist. Da haben Sie Hunderte und Tausende von Schriftzeichen. Und jedes Symbol bedeutet ein bestimmtes Wort in einer bestimmten Sprache. Sie können nicht einfach übersetzen aus dem Sumerischen ins Chinesische. Es ist keine Lautschrift, sondern es sind Symbolschriften. Und jetzt beginnt mit der Alphabetschrift tatsächlich etwas ganz Neues. Es sind maximal 30 Buchstaben und es wird buchstäblich kinderleicht. Das Judentum ist die erste Religion der Alphabetisierung und das schönste aller deutschen Worte verdanken wir direkt der Bibel. So habe ich es im Landtag von Baden-Württemberg gesagt, so will ich es heute auch hier sagen, nämlich den Begriff der Bildung. 1. Mose 1,27, der Mensch sei im Bilde Gottes geschaffen. Da kommt unser Begriff der Bildung her. Über Maimonides, den Rambam, einen großen jüdischen Gelehrten, der übrigens im heutigen Ägypten gelebt hat und der in Arabisch geschrieben hat. Und dann kommt es nach Deutschland zum Meister Eckhart, der ist ja hier an der Katholischen Akademie auch ganz gut bekannt, also nicht mehr persönlich, 14. Jahrhundert, aber er wird immer mal wieder in der Katholischen Akademie als einer der ganz großen geehrt, zu Recht. Er war Dominikanermönch und er hatte also die Erlaubnis, sich auch mit den Schriften der Nichtchristen zu befassen. Und er war ein riesiger Fan von Rabbi Moses, wie er Maimonides nannte. Und dann kam Meister Eckhart in die Debatte darüber, ob auch Frauen lesen und schreiben lernen dürfen. Ja, die sogenannten Beginen gab es damals in den Städten. Frauen, die gesagt haben, wir wollen auch lesen und schreiben, wir wollen auch Geschäfte abschließen dürfen, wir wollen auch Unternehmen gründen dürfen. Und Nonnen, er war Beichtvater für Nonnen, die auch gesagt haben, wir wollen ebenso wie unsere männlichen Brüder, wollen wir lesen und schreiben dürfen. Und dieser Meister Eckhart sagt, Rabbi Moses hat uns gelehrt, jeder Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen, also nicht nur der Mann, auch die Frau, nicht nur der Gelehrte, auch der Handwerker, nicht nur der ältere Mensch, auch das Kind. Also hat jeder Mensch das Recht auf Bildung. So kommt der Begriff in die deutsche Sprache. Und ich finde, es ist das schönste deutsche Wort. Ein anderes, sehr bedeutendes Konzept, das wir im Grundgesetz in Artikel 1 haben, ist die Menschenwürde. Wenn jeder Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist, dann bedeutet das, dass auch jeder Mensch eine einzigartige Würde besitzt. Ich habe Ihnen gerade gesagt, also in der Torah-Rolle, Sie haben 304.805 Alphabetbuchstaben. Und wenn Sie einen einzigen dieser Buchstaben zum Beispiel verändern, dann ist die Torah-Rolle nicht mehr koscher. Sie darf nicht mehr im Gottesdienst eingesetzt werden. Und daraus haben die Weisen dann abgeleitet, hey, einen Moment mal, das ist ja ganz ähnlich. Jeder Buchstabe ist einzigartig und jeder Mensch ist einzigartig. Und vielleicht haben einige von Ihnen den Film Schindlers Liste gesehen. Da kommt nämlich genau diese Talmud-Auslegung am Anfang. Wer einen Menschen tötet, dem soll es sein, als habe er die ganze Menschheit getötet. Wer einem Menschen das Leben rettet, dem soll es sein, als habe er die ganze Menschheit gerettet. Denn wer einen Buchstaben in der Tora entstellt, der macht die ganze Tora unkoscher. Wer ihn wiederherstellt, macht sie wieder verwendbar im Gottesdienst. Jeder Mensch ist einzigartig. Nicht nur jeder jüdische Mensch, sondern jeder Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Das war für die damalige Zeit eine riesige Sensation. Und Shem steht also am Anfang vor Abraham, der bei ihm lernt, vor Moses und breitet das sozusagen für die ganze Menschheit aus. Das Judentum war die erste Religion der Bildung. Übrigens merken Sie das auch daran, dass im Hebräischen die Alphabetbuchstaben noch eine Bedeutung haben. Das Aleph ist das Rind. Ja, wenn Sie das A auf den Kopf stellen, können Sie es noch sehen, die Hörner. Ja, müssen Sie gedanklich das A umdrehen. Bet ist das Haus. Im Griechischen Alphabeta haben schon keine Symbolbedeutung mehr. Also da kann man noch diese uralten Wurzeln erkennen. Man muss gar nicht religiös sein, um dem Judentum dankbar zu sein, dass es die Alphabetisierung und alphabetisierte Schriften über die Welt gebracht hat. Auch die Bibel der Christen, also von uns Christen, meine Frau ist Muslimin, auch der Koran, auch das Grundgesetz, die Erklärung der UNO, die Dienstvereinbarung der Bundeswehr, ZBV hieß das, glaube ich. Also all diese Dinge sind in Alphabetschrift gehalten. Wir verdanken dem sehr viel. Übrigens haben alle alphabetisierten Religionen und nur die alphabetisierten Religionen auch den linearen Kalender entwickelt. Die Grundeinstellung bei uns Menschen ist der zyklische Kalender. Und in nicht alphabetisierten Religionen haben sie das bis heute. Also zum Beispiel in Japan, wenn ein Kaiser stirbt, ein neuer Kaiser tritt sein Amt an, beginnt eine neue Zeitrechnung. Die lineare Zeitrechnung, den linearen Kalender, der entsteht im Judentum, im Christentum und im Islam. Und wir zählen heute das Jahr 2026 nach einem Juden, der in Israel gelebt hat. Jehoshua auf Hebräisch, Jesus auf Griechisch, Isa auf Arabisch. Und der war der Sohn eines Zimmermanns und konnte so gut lesen und schreiben, dass er im Tempel von Jerusalem 3 Tage mit den Schriftgelehrten genördet hat. Ja? Noch kein Fortnite, keine Bowlingbahn, aber die Tora war schon da. Und 3 Tage begibt sich dieser Junge da rein, weil er im damals einzigen Volk gelebt hat, wo auch die Kinder eines Handwerkers lesen und schreiben gelernt haben. Ist ja was draus geworden. Nach ihm rechnen wir heute die Zeit. Nach dem damaligen Kaiser Augustus haben wir immerhin noch einen Sommermonat. Ja? Juli und August sind römische Kaiser. Das ganze Jahr ist der hebräische Sohn eines Zimmermanns, übrigens auch ein Rabbi in der Tradition der Evangelien. Er wird als Rabbi, als Gelehrter, als Lehrer bezeichnet. So, und jetzt wird hoffentlich klar, was jetzt passiert. In allen anderen Formen des feindseligen Dualismus, wenn Leute sagen, wir sind die Guten, die anderen sind die Böse, dann haben sie es immer mit einer Abwertung zu tun. Also ein Rassist glaubt von sich, er ist anderen Menschen überlegen aufgrund seiner Hautfarbe und Herkunft. Eine Antiziganistin glaubt von sich, sie sei Roma und Sinti überlegen. Ein Sexist glaubt, er ist Frauen überlegen. Wir können das weitermachen. Es geht immer, ein Ableist behauptet, er ist Menschen mit Behinderung überlegen. Es geht immer um einen Anspruch auf eine vermeintliche Überlegenheit. Und die einzige Form von diesem gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, von diesem Dualismus, in der wir tatsächlich eine Ideologie haben, die anderen sind mächtiger, sind schlauer, ist der Antisemitismus. Deswegen haben sie beim Antisemitismus immer diese Verknüpfung mit Verschwörungsmythen. Eine antisemitische Person wird selten von sich behaupten, sie wäre böse. Also ich habe ja leider sehr viel mit diesen Leuten zu tun und bin auch oft in Diskussion. Und da ist dann immer, ja, aber ich mein's doch nur gut. Das ist doch nur Notwehr. Also ein Xavier Naidoo glaubt wirklich, er würde Kinder beschützen durch seine Tätigkeiten. Und das Vaterland beschützen, die eigene Religion beschützen. Antisemiten nehmen für sich in Anspruch, ihr Hass, ihr Verschwörungsglauben wäre Notwehr. Und dann passt es natürlich nicht rein, dass jüdische, israelische Menschen auch Menschen sind, dass da auch Fehler passieren, dass die israelische Armee tatsächlich den Angriff hat nicht kommen sehen, beziehungsweise dass Warnungen ignoriert worden sind. Oder dass Epstein tatsächlich ins Gefängnis gekommen ist und zu Tode gekommen ist. Das passt dann in den antisemitischen Verschwörungsmythos nicht rein. Es geht also nicht darum, deswegen lehne ich den Begriff Verschwörungstheorie ab, dass man sagt, es gibt gar keine Verschwörungen. Natürlich gibt es die. Es gibt überall auf der Welt Verbrechen und Kartelle und Intrigen. Aber eine Superverschwörung, in der eine Gruppe vermeintlich alles kontrolliert und allen anderen überlegen ist, die gibt es tatsächlich nicht. Das ist aber genau das, was Antisemitinnen und Antisemiten glauben. Sie haben es also im Antisemitismus zu tun, also wir unterscheiden in der Forschung übrigens von der Judenfeindlichkeit in der Antike. Da werden schon Tempel und jüdische Gelehrte zum Beispiel angegriffen. Dann den Antijudaismus, der ist dann religiös, das haben sie dann im frühen Christentum und auch im frühen Islam. Aber da ist es noch möglich zu konvertieren. Also wenn Sie an Martin Luther denken, ja, der war massiv antijudaistisch. Ja, also am Anfang sehr freundlich gestartet, hat noch gesagt, Jesus war ja auch ein Jude, hat Hebräisch gelernt, hat sich mit jüdischen Gelehrten ausgetauscht und seine erste judenfeindliche Schrift ist dann wieder die Sabbatianer, weil er dann nämlich feststellt, wenn er wirklich die Bibel wörtlich nehmen würde, dann könnte er nicht mehr den Sonntag begehen, sondern dann müsste er den Schabbat begehen. Und dann kippt es bei ihm um und jetzt beginnt der Rabbiner zu attackieren und sagt, die wollen die Christen zum Schabbat bekehren, was nicht stimmt. Rabbiner Radbil kann Ihnen bestätigen, das Schabbat ist ein Geschenk, aber es gibt keine Pflicht für nichtjüdische Menschen, den Schabbat zu halten. Nicht in der gleichen Weise, es ist keine Pflicht. Also da hat sich der Martin Luther getäuscht und dann geht er auf Jüdinnen und Juden los und steigert sich immer stärker in seinen Antijudaismus hinaus und in einem Brief an seine Frau kurz vor seinem Tod sagt er noch, die Juden haben mich angeblasen, nach heutiger Kenntnis hat er wohl einen Herzinfall gehabt, aber an allem, was schief ging, waren vermeintlich die katholischen Christen, der Papst und die Juden schuld. Auch die Bauern, er hat sich dann also gegen sie gestellt, auch der Hexenwahn, er hat tatsächlich auch an Hexen geglaubt. Antijudaismus war also schon quasi eine Judenfeindlichkeit, aber man konnte noch konvertieren, also Luther erkannte noch an, wenn sich Leute haben taufen lassen, dann gelten sie als Christen. Und dann im 15., 16. Jahrhundert beginnt das in Spanien. Damals werden die Juden und die Muslime vertrieben aus Spanien. Die Reconquista findet statt. Und jetzt wird gesagt, na ja, du darfst bleiben, aber nur, wenn du dich taufen lässt. Und jetzt sind aber ganz viele muslimische und jüdische Gelehrte, sind ja weiterhin gelehrt, sind Notare, sind Ärzte. Und jetzt beginnt es, dass man sagt, du hast die falsche Razza, die falsche Blutlinie. Du bist ja gar keiner von uns, du bist ein Kind des Sem oder ein Kind des Ham. Wenn du eine schwarze Hautfarbe hast, dann darfst du versklavt werden, dann bist du unterwert, du hast eine doppelte Erbsünde. Und wenn du ein Kind des Sem bist, ein Semit, wie es dann später behauptet würde, dann bist du weiter ein Verschwörer. ganz egal, wie oft du getauft bist. Wir haben im 17. Jahrhundert dann die ersten Schriften, wo es heißt, woran erkennt man die verschwörerischen Juden? Sie sind besonders fromm im christlichen Gottesdienst. Sie kommen aus dieser Logik nicht mehr raus. Ihre Großmutter war jüdisch und wenn sie dann noch so fromm sind und sie zünden Kerzen an in der Kirche und nehmen an jedem Gottesdienst teil, dann macht sie das erst recht verdächtig. Deswegen haben zum Beispiel die Nazis auch zum Beispiel Edith Stein ermordet, ja? Eine katholische Schwester, eine Ordensfrau, die aber eben jüdische Herkunft war. Oder den Hans Blumenberg, einen großen Philosophen aus Münster. Den hatten die, das war ein brillanter junger Mann. Seine Mutter war Jüdin, ist zum katholischen Christentum konvertiert. Er wollte eigentlich Priester werden. Die Nazis haben gesagt, du bist Halbjude, du darfst nicht Priester werden. Er wollte zur Wehrmacht. Gleiche Begründung, er wurde abgelehnt. Er hat die beste Rede, das beste Abitur in Schleswig-Holstein abgelegt. Er durfte die Rede nicht halten, weil er als Halbjude gab. Es gab keine Möglichkeit mehr, diesem rassistischen Denken zu entkommen. Also der Antisemitismus ist sozusagen die rassistische Form des, der Judenfeindlichkeit. Jetzt sie nimmt man nicht mehr nur an, dass nur jüdische Leute, sondern auch Leute jüdischer Herkunft quasi Teil der Verschwörung sind. Und wenn man dann noch Michael Blume heißt, dann können Sie sich vorstellen, was da los ist. Ja, also ein evangelischer Christ, der mit einer Muslimin verheiratet ist, den Jesiden geholfen hat und mit den Juden arbeitet. Ich verstehe die Hater sogar. Die glauben, ich habe ein Raumschiff im Garten und bin Illuminat der vierten Stufe oder so. Ja. Und dann kann ich noch gut mit Rabbinern, alles klar. Also so ein Verschwörungsmythos ist dann, ich sei ein Nachfahre von Holocaust-Überlebenden, der sich am deutschen Volk rächen will und ihnen deswegen alles ein schlechtes Gewissen macht. Sie spüren es vielleicht schon. Das ist dann sozusagen der Verschwörungsmythos. Ich habe übrigens tatsächlich einen Vorfahren, der im Konzentrationslager war, aber der war Zeuge Jehovas. Darauf kommen die aber nicht. Das ist für die ganz klar, dass der Verschwörungsmythos kann nur auf jüdische Leute zutreffen. Also Sie sehen, der Antisemitismus ist also ganz, ganz tief. Er basiert auf diesem Dualismus und das bedeutet, am allerbesten können wir ihm möglichst früh begegnen. Am besten schon bei Kindern und Jugendlichen. Ja, deswegen bin ich so viel in Schulen. Nicht, weil die Kinder das Problem wären, sondern weil man einen 14- oder 15-Jährigen noch stoppen kann, die Radikalisierung. Wenn Sie jemanden haben, der 15 Jahre in diesem Verschwörungsdenken drin ist, kommen Sie da kaum noch raus. Martin Heidegger zum Beispiel, großer Philosoph in Freiburg, ja, der hatte jüdische Lehrer, Husserl beispielsweise, hatte jüdische Studierende, Hannah Arendt, ja, war auch immer wieder Thema in der Akademie, Martin Heidegger. Seine Söhne waren im Zweiten Weltkrieg, der wusste alles nach heutiger Kenntnis. Und nach dem Krieg gehen Hannah Arendt, Martin Buber, Karl Jaspers, die ganz Großen auf ihn zu und sagen, Martin, komm da raus. Und wir wissen es aus seinen Tagebüchern, er hat es nicht geschafft. Bis ans Ende seines Lebens hat er an die vermeintliche jüdische Weltverschwörung geglaubt. Das ist auch ein Grund, warum ich so viel podcaste, ja, und warum wir also auch gezielt an die jungen Leute rangehen. Am besten lässt sich so eine dualistische, also antisemitische, rassistische, sexistische Radikalisierung am Anfang stoppen. Wir geben niemanden auf. Also wenn der Xavier Naidoo nachher anruft und sagt, Herr Blume, wir wollen reden, fahre ich hin. Ja. Normalerweise ist die Erfahrung, dass wenn man zu lange da drin steckt, es immer schwieriger wird, da rauszukommen. Man müsste sich ja selber in Frage stellen, man müsste seine Fehler aufarbeiten. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie wären zum Beispiel ein Querdenker und Sie haben irgendwie die halbe Altersversorgung für Esoterik ausgegeben, waren bei allen möglichen Demonstrationen, haben Leute beschimpft und jetzt müssen Sie zugeben, das war alles falsch. Das fällt keinem von uns Männern leicht. Ja? Das ist sozusagen dann zuzugeben, dass man da über Jahre hinweg falsch abgebogen ist. Das braucht schon viel Seelenstärke. Und da ist es leichter, einfach immer weiter zu eskalieren und den Verschwörungsmythos immer weiter zu drehen. Also der Antisemitismus ist demnach da, um zu bleiben. Und unsere Aufgabe ist es, ihn zu überwinden. Und es wird uns einerseits natürlich gelingen mit Polizei und manchmal auch Militär, dass wir uns diesen Mächten entgegenwerfen. Beispielsweise momentan, ich hoffe, dass es tatsächlich gelingen würde, das Regime im Iran zu stürzen. Das katastrophale Regime, das Tausende auch eigener Menschen getötet hat. Aber wir wissen eben auch, solange wir diese Regime fossil finanzieren, mit Erdöl und Erdgas finanzieren, ist es außerordentlich schwer. Wenn Sie also denken an Russland, die gerade von den Ölpreissprüngen enorm profitieren, ja, Erdöl und Erdgas, sind die Preise ja kurzzeitig über 100 Dollar gestiegen. Es ist gerade Jubel in Russland, sie können jetzt wieder ganz teuer verkaufen. Ich muss es leider so deutlich sagen, das kostet Menschen in der Ukraine das Leben, dass momentan die Ölpreise so eskaliert sind. Deswegen habe ich in meiner Rede vor dem Landtag am 9.11.23 für erneuerbare Friedensenergien geworben, weil ich eben sage, wir müssen wegkommen von Erdöl und Erdgas, Russland, Iran, Katar. Wir können diese Regime nicht immer weiter finanzieren. Das macht strategisch, sicherheitspolitisch, militärisch einfach überhaupt keinen Sinn. Was ist noch, was wir tun können? Aufklären, das versuche ich gerade. Und da geht es uns, das haben Sie vielleicht schon gemerkt, eben nicht mehr darum, irgendwie Schuldgefühle zu wecken. Ich sehe das überhaupt nicht als meine Aufgabe. Und stellen Sie sich vor, Sie sprechen vor einer Schulklasse. Manche von Ihnen werden das vielleicht hin und wieder machen. Da ist eine Hälfte, und wenn Sie in Mannheim sind, zwei Drittel oder drei Viertel der Kinder hat gar keine Vorfahren in Deutschland. Wenn ich da reinmarschieren würde und sagen würde, ihr müsst euch jetzt schuldig fühlen, weil eure Vorfahren Juden getötet haben, hätte ich die Klasse erstens gespalten und zweitens verloren. Sondern ich muss mit einer Botschaft reingehen, wo ich sage, es geht um euch. Es geht darum, dass ihr in einer Welt leben wollt, in der niemand der Verschwörung bezichtigt werden darf. Nicht die Ärzte, nicht die Polizei, nicht die Wissenschaft, nicht die Bundeswehr, nicht die NATO, nicht die Europäische Union, nicht die Ukraine. Einige werden sich vielleicht erinnern, Covid-19, wie das eskaliert ist, so wie damals im 13., 14. Jahrhundert die sogenannten Pestpogrome schon da waren. Nach 3,5 Wochen hatten wir die ersten Flugschriften, übrigens aus der Schweiz, in denen dann drin stand, das sei eine jüdische Biowaffe. Und ich bin ganz oft gefragt worden, ob der Christian Drosten, der Virologe aus Berlin, ob der nicht jüdisch sei. Ist er nicht, wäre auch nicht schlimm, wenn das wäre. Aber ich darf Ihnen versichern, Christian ist jetzt nicht so der allerhäufigste jüdische Vorname. Wirklich nicht. Ja? Also wie kommen Leute drauf, dass das ein jüdischer Verschwörer sein soll? Ja klar, er spricht Hochdeutsch, er sendet aus der Charité und er erzählt uns Sachen über Masken und Impfungen, die wir nicht hören wollen. Also muss es ein jüdischer Verschwörer sein. So plump funktioniert antisemitisches Denken. Lassen Sie mich noch zwei Aspekte betonen. Ich freue mich natürlich auch auf die Diskussion und auf die Fragen. Das eine, also nochmal die Bedeutung der Namen. Die Bedeutung des Alphabetes und die Bedeutung der Namen, die sind so zentral wichtig, dass man nicht religiös sein muss, um sie nachzuvollziehen. Auch den linearen Kalender hatte ich kurz erwähnt. Aber da ist mir einmal mit dem Landesrabbiner und Polizeirabbiner von Baden, mit dem Moshe Flohmannmann, etwas sehr Schönes passiert. Wir waren in Pforzheim bei einer gemeinsamen Tagung von Jesiden, Juden und Christen und saßen auf dem Podium. Und der Polizei- und Landesrabbiner, der Moshe, sagte, ja, mein Name ist Moshe, aber ich bin kein Prophet. Dann war ich dran und dann sagte ich spontan, das passt, weil mein Name ist Michael, aber ich bin kein Engel. Und das löste dann die Stimmung so ein bisschen und wir haben einen Abraham hier, aber er ist nicht aus dem Irak, ja, wo der ursprüngliche Abraham herkam, sondern aus der Ukraine und jetzt stolzer Konstanzer und Baden-Württemberger und Militärrabbiner für Süd. Namen bedeuten etwas im Judentum. Alphabetisierte Namen sind unglaublich bedeutend. Ashkenaz, Sfardim haben wir gehört, die spanischen Juden, Shem, der Antisemitismus, da stecken Namen drin. Und wenn man die versteht, versteht man unsere Kultur sehr viel besser. Die Schumstädte, ich sage es nochmal, Spira, Warmeisa, Magenza, Speyer, Worms und Mainz, da wärmt einem doch das Herz. Auch die Namen von Städten, die eine große Bedeutung haben in der jüdischen Tradition. Und das Zweite eben ist, wie kommen wir an Menschen ran, die jetzt nicht zu einem Antisemitismusbeauftragten kommen, weil normalerweise kommen zu mir die Leute, die ja nicht mehr unbedingt so das Problem sind. Ja, also wenn ich eine Veranstaltung mache, dann kommen Hassmails, aber normalerweise kommen jetzt nicht die Leute zum Antisemitismusbeauftragten und hören dazu, die das Problem sind, sondern eher diejenigen, die so wie Sie, die sich aufrichtig interessieren und die wissen wollen, wo das Ganze herkommt. Und dann brauchen wir tatsächlich zum Beispiel Podcasts, Videocasts. Dann müssen wir rauskommunizieren aus unseren Blasen. Das ist die große Sorge, die ich momentan habe und die ich momentan erlebe, dass wir die allgemeine Öffentlichkeit verlieren, die wir hatten durch Zeitungen, durch Fernsehen. Einige werden sich noch erinnern, es gab früher sogenannte Straßenfeger. Ja, verstehen Sie Spaß? Der arme Thomas Gottschalk kriegt ja inzwischen auch immer wieder Haue. Aber verstehen Sie Spaß? Weil es waren so Sachen, die haben alle gesehen. Auch Fußball wurde noch kostenfrei. Man musste nichts abonnieren, wenn man Fußball angucken wollte. Und ich erinnere mich gerne daran, dass das, als ich Kind war, war es noch so, wirklich noch der Spruch als Jugendlicher auch, was nicht in der Zeitung steht, ist nicht passiert. Ja, es gab eine allgemeine Öffentlichkeit. Heute dagegen haben sie eine Situation, in der sie im gleichen Haus leben können, aber nicht mehr in der gleichen Welt. Wir haben mit jedem neuen Medium einen Schub an Möglichkeiten, an großartigen Möglichkeiten, aber auch an Gefahren. Mit der Einführung des Buchdrucks ist unsere Bildungslandschaft und übrigens auch die evangelischen Kirchen, die reformierten Kirchen, sind damit entstanden. Aber sie haben auch die Ausbreitung der Ritualmordlegenden. Und sie haben die Ausbreitung des Hexenwahns. Des Hexenwahns, den wir heute wieder haben. Da wird Juden und Frauen vorgeworfen, dass sie sich gemeinsam verbünden zum Hexensabbat. Merken Sie was? Jetzt wird Frauenfeindlichkeit und Judenfeindlichkeit verbunden. Und es wird den Leuten vorgeworfen, die Frauen, die Hexen, die töten Kinder und stellen aus denen Hexensalbe her, um fliegen zu können. 15. Jahrhundert. Ja, ich sehe Unruhe im Raum, genau, zu Recht. Wie kann man sowas glauben? Es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, es ist genau der gleiche Verschwörungsmythos, den Sie bei QAnon und teilweise bei Querdenken, bei Xavier Naidoo hatten. Juden und Frauen, Angela Merkel, Hillary Clinton, halten in unterirdischen Verliesen Kinder und stellen aus denen Adrenochrom her, um unsterblich zu werden übrigens. Also fliegen kann man jetzt, aber jetzt wird man angeblich unsterblich. Also der gleiche Verschwörungsmythos immer wieder. Dann die elektronischen Medien, Radio, Film, am Anfang Telegramm, Radio und Film. Die Nazis haben die elektronischen Medien massiv eingesetzt, um die Demokratie zu zerstören. 1923 scheitert Hitler hier in München mit seinem ersten Putsch. Am 9. November 1923. Ja, es werden Polizisten getötet, bayerische Polizisten getötet. Und wenn die Justiz funktioniert hätte, er war übrigens Österreicher noch, wäre er in den Bau gewandert und abgeschoben worden. Stattdessen hatte er so eine Festungshaft Leid bekommen, durfte Mein Kampf schreiben und konnte danach seine politische Karriere fortsetzen. 1928 hatte Hitler gerade mal 2,6% die NSDAP bei der Reichstagswahl. Und er war immer noch kein deutscher Staatsbürger. Und 5 Jahre später war er an der Macht. Und der Rami Suleiman, der Landesvorsitzende der israelitischen Religionsgemeinschaft Baden, hat mich mal gefragt, Michael, woran lag das? Wie kann das sein, innerhalb von 5 Jahren von 2,6% an die Macht zu kommen? Und die Antwort war ein Medienunternehmer, damals Hugenberg. Da ist ein Medienunternehmer und der sagt, hier, ich komme mit meiner DNVP nicht über 15%. Dieser Österreicher da, der kann gut reden, nehme ich doch den. Und hat ihm Zugang gegeben zu den Zeitungen, zur Radio, zur entstehenden Wochenschau. Und das Ergebnis war ein Desaster. 5 Jahre später waren die Nazis an der Macht. Und 1 Jahr später übrigens im Röhm-Massaker, immer noch Röhm-Putsch genannt, wurden sogar viele der einstigen Verbündeten ermordet. Deswegen kann ich heute gar nicht so drüber lachen, wenn hier Elon Musk antisemitischen Verschwörungsmythen Raum gibt, teilweise sehr massiv, oder wenn Björn Höcke allen Ernstes in einer Veranstaltung sagt, man müsse Parteigenossen, Parteifreundinnen und Parteifreunde ausschwitzen, wenn sie sich daran erinnern. Also Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und die Ideologie des Antisemitismus, der Dualismus des Antisemitismus ist heute noch genauso gefährlich, wie er es damals war. Das ist der Grund, warum ich Ihnen so dankbar bin, dass Sie heute hier sind, dass wir uns gemeinsam dieses Thema stellen und vor allem auch, dass wir das gemeinsam mit Militärrabbiner tun können, so wie wir Polizeirabbiner in Baden-Württemberg schon haben, weil ich der festen Auffassung bin, das schaffen wir nur gemeinsam. Wir brauchen ein Verständnis von Gesellschaft, in der es okay ist, verschieden zu sein, in der es okay ist, jüdisch, christlich, muslimisch, jesidisch, anders, nicht religiös zu sein, in der wir die Vielfalt leben und tatsächlich die Menschenwürde, dass nämlich jeder Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist, nicht als eine alte Fabel abtun, sondern als eine Verpflichtung. Wir haben es dann geschafft, wenn niemand mehr Angst haben muss. In München, in Stuttgart, in Sachsen-Anhalt, in Berlin. Wenn niemand mehr Angst haben muss, aufgrund von Herkunft, Hautfarbe, Religionszugehörigkeit, Geschlecht, sondern wenn Menschen gemeinsam sagen können, auch ich habe eine Menschenwürde und ich gehöre dazu. Und wenn ich eine Erfahrung aus dem Irak, wirklich aus dem Kriegsgebiet sagen darf, also ich war insgesamt 14 Mal dort im Einsatz und wir haben die Frauen und Kinder evakuiert, das Erfolgsrezept dabei war Vielfalt. Ich brauchte Leute, die die verschiedenen kurdischen Dialekte sprechen. Ich brauchte Leute, die wissen, wie man einen Visumantrag stellt. Ich brauchte psychologisches und ärztliches Personal, um die Leute zu untersuchen. Ich brauchte bewaffnete Kräfte, die aber auch bereit waren, sich nicht so aufzustellen, dass jeder uns gleich gefunden hätte. Damals hatten wir noch nicht das Drohnenproblem. Das wäre heute nochmal eine ganz andere Baustelle. Aber damals natürlich, der Islamische Staat hat dann natürlich irgendwann mitbekommen, dass wir in der Region sind. Also es war eine ganze Vielfalt von Tätigkeiten notwendig. Und ich musste nur 14 Leute fragen, um 12 Freiwillige zu finden. 12 Freiwillige, die bereit waren, ihr Leben zu riskieren, um jesidischen Frauen und Kinder das Leben zu retten. Christen, Muslime, Jesiden, Humanisten. Und die Frauen und Kinder haben es geschafft. Sie sind in Baden-Württemberg aufgenommen worden, 1000 bei uns, 100 in Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Und als man uns dann immer wieder im Irak gefragt hat, wozu gehört ihr denn? Ihr seid so unterschiedlich. Ja, weil wir durften uns ja nirgendwo anmelden. Wenn wir schnell reingegangen sind, wo gegessen haben, dann weitergefahren sind, dann haben wir gesagt, wir sind Baden-Württemberg. Wir sind vielfältig und das ist gut so. Und heute würde ich sagen, Sie können als Militärkommando Süd auch sagen, wir sind das Militärkommando Süd, die Bundeswehr, wir sind vielfältig und das ist gut so. Und falls es Ihnen langweilig war, haben Sie es mich nicht merken lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.